Deutschlandfunk Interview.
75 Jahre ist es her, in diesem Monat, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Menschenrechtscharta verabschiedete. Die UN selbst, sie sieht sich als einen Wächter der Menschenrechte, die weltweit in Zeiten von Kriegen, Umweltkatastrophen, Auseinandersetzungen immer mehr unter Druck geraten. Aber nicht nur die Menschenrechte selbst, sondern auch die Vereinten Nationen sind unter Druck. Der Krieg Russlands in der Ukraine, die Auseinandersetzung im Nahen Osten, die Spannung zwischen China und Taiwan. Die Welt, so scheint es, erlebt viel, sehr viel Gewalt gerade. Und ich konnte vor dieser Sendung über all das sprechen, und zwar mit Achim Steiner, dem Chef des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, Untergeneralsekretär. Formal ist er damit die Nummer 3 der UNO sozusagen, der Stellvertreter vom Stellvertreter von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Küpper.
Herr Steiner, Gewalt lohnt sich. Ist das die Lehre aus dem Jahr 2023?
Ich glaube, ich würde eher das Gegenteil behaupten, denn das, was wir in diesem Jahr erlebt haben im Sinne von Krisen, Kriegen und Konflikten, verdeutlicht noch einmal, wie sehr das menschliche Leid inzwischen zum Alltag geworden ist. Wir sind in einer Welt, die in so vieler Hinsicht sich in einem Stadium befindet, wo so vieles zerbricht, auch so vieles, was wir über Jahrzehnte versucht haben aufzubauen. Wenn man sich dann noch die Zerstörung vor Augen hält, die im Augenblick von der Ukraine bis nach Israel und Gaza, aber auch im Sudan, in Afghanistan, in Myanmar stattfindet, dann glaube ich, ist die Schlussfolgerung nicht, dass Krieg und Angriff sich lohnt. Aber natürlich, es ist im Moment eine Situation, in der sehr vieles aus dem Fugen geraten ist.
Aber wie erklären Sie sich dann diesen massiven, Sie haben die Schauplätze ja genannt, Anstieg der Gewalt weltweit?
Und ich glaube, in vieler Hinsicht erleben wir im Augenblick diesen Übergang einer Welt, die für Jahrzehnte durch einen Kalten Krieg und damit auch ein gewisses Patt definiert wurde. Mit der Friedensdividende kam letztendlich auch eine große Veränderung. Viele Schwerpunkte haben sich verschoben, ob man das jetzt volkswirtschaftlich, geopolitisch betrachtet. Es gibt neue Weltmächte und vor allem haben wir auch erlebt, wie in den letzten Jahren viele Normen, die ja die Weltgemeinschaft über Jahrzehnte definiert hatte und auch mit den Vereinten Nationen, mit unterschiedlichen regionalen Institutionen aufrechterhalten hat oder versucht hat, inzwischen zerbrechen. Und damit entsteht ein Vakuum. Und in diesem Vakuum erleben wir im Augenblick, wie in so vielen Ländern, ja nicht nur aus dem Land selber heraus, sondern auch sehr oft mit anderen Drahtziehern und Interessen, die ja international verankert sind, diese Konflikte nun in dieser Form ausbrechen.
Sie haben gerade gesagt, die Welt war oder ist zusammengehalten worden von Normen, von Werte. Oder war es nicht mehr eine Art auch militärische Übermacht des Westens, wirtschaftliche Übermacht von den USA, von Europa? Und das bröckelt nun und schafft dieses Vakuum.
Nun, zum einen war das Ende des Kalten Krieges natürlich vor allem auch durch diese wirtschaftliche Überlegenheit beziehungsweise die Schwäche auch letztlich vor allem der Sowjetunion mit angestoßen. Aber allein das verdeutlicht ja schon, dass es nicht nur eine militärische Frage ist, sondern hier haben ganz andere Kräfte eine Rolle gespielt. Und nun erleben wir natürlich auch, wie in vielen Teilen der Welt Länder nach Orientierung suchen. Mit was können sie sich auf die Zukunft verlassen, auf wen können sie sich verlassen? Und das ist natürlich auch die Herausforderung des globalen Westens im Augenblick. Welche Form der internationalen Politik, der Aufrechterhaltung von Normen kann auch der Westen weiterhin mit unterstützen? Und natürlich, hier entstehen so viele Widersprüche, die mit dazu beitragen, dass das Vertrauen in eine internationale Gemeinschaft in Anführungsstrichen im Augenblick vielleicht auf einem Tiefstand ist seit 1945.
Wir haben dieses Vakuum, und wenn wir da jetzt drauf schauen, ich habe es eingangs gefragt, Gewalt lohnt sich. Also die Hamas profitiert als Organisation, ist so mächtig, so präsent wie vielleicht seit langem nicht mehr. Russland auch, Akteur auf der Weltkarte. Die Houthi-Rebellen im Jemen dort jetzt scheinen das nun ebenfalls so zu sehen. Dort eskaliert die Lage jedenfalls auch. Ist es nicht so, dass die Aggressoren damit den Kurs, die Realität bestimmen?
Kurzfristig kann jeder vor allem auch mit terroristischen Angriffen natürlich sehr viel Unsicherheit und sehr viel Chaos verursachen. Die Frage ist, was war im Vorlauf vielleicht nicht auf dem Radar vieler, die vielleicht dies hätten vermeiden, verhindern können. Prävention ist ja immer wieder auch der Aufruf des Generalsekretärs. Wir verlieren so viele Möglichkeiten, Konflikte zu verhindern und vor allem auch Spannungen frühzeitig aufzulösen. Und dann gerät man natürlich in eine Situation, wo ob das nun im Roten Meer ist, ob es die Houthis sind oder ob es Hamas in Gaza ist oder die Taliban in Afghanistan oder der Krieg, der auch im Sudan weiterhin im Augenblick Tausenden von Menschen das Leben kostet. Diese Art von Vakuum schafft natürlich Möglichkeiten, wo man kurzfristig mit Gewalt erst einmal sehr viel Schaden verursachen kann. Die Frage ist, welcher Weg führt uns aus dieser Krise heraus? Und ich glaube, da ringt die Welt mit sich selbst im Augenblick und hat sehr wenig Lösungsansätze, weil wir natürlich auch die internationalen Institutionen vernachlässigt haben. Eine Sicherheitsrat in der heutigen Welt ist im Moment im Grunde nicht entscheidungsfähig.
Aber was gibt Hoffnung, dass er das wird? Also ich meine, Sie müssen bei den Vereinten Nationen die Interessen von knapp 200 Nationen zusammenbringen. Und wir lernen gerade, dass diese Interessen vielleicht so weit auseinandergehen wie nie zuvor.
Ja, und da muss man noch einmal sich vor Augen halten, die Vereinten Nationen sind ja nicht nur ein Sinnbild, dass wir alle zusammen an einem Tisch sitzen und gemeinsam handeln, sondern es gibt die Vereinten Nationen ja letztlich genau aus diesem Grund, dass Länder eben sehr oft gegensätzliche Interessen haben, Konflikte miteinander ausführen. Und die Vereinten Nationen sind ja letztlich auf Schutt und Asche des Zweiten Weltkriegs gegründet worden, um zu versuchen, dass man dieses so weit wie möglich erst einmal verhindert. Und wenn der Konflikt ausgebrochen ist, auch einen Weg wieder nach vorne findet. Und letztlich erleben wir ja auch jetzt in all diesen Konflikten, die Wege führen zurück in die Vereinten Nationen. Es ist der einzige Ort in der Welt, wo alle Länder vertreten sind. Und auch ein Sicherheitsrat berät in diesen Tagen wiederum einen Versuch, diesen Konflikt zum Beispiel in Israel und Gaza einen Weg nach vorne zu finden. Wo sonst soll sich die Welt hinwenden? Und das ist manchmal ein Scheitern der Vereinten Nationen, so wird es oft wahrgenommen. Aber letztlich übt man jetzt Kritik genau an der Institution, die wir dafür gegründet haben, um in diesen extremen Situationen zumindest einen Ort zu haben, wo man noch miteinander sprechen kann.
Aber man hat mitunter den Eindruck, weil Sie das Stichwort Gaza, den Nahostkonflikt, die jüngsten Entwicklungen dort ansprechen, dass die Vereinten Nationen gar nicht mehr der richtige Schauplatz dafür sind. Also Ihr Generalsekretär Antonio Guterres, der musste ja massive Kritik einstecken, hatte in Bezug auf den Nahen Osten, auf Israels Vorgehen im Gazastreifen ja davon gesprochen, das sei eine kollektive Bestrafung und vorher auch im Hinblick auf diese tödliche Hamas-Attacke vom 7. Oktober davon gesprochen, man müsse den Kontext sehen. Daraufhin sah er sich mit massiven Rücktrittsforderungen vor allem auch aus Israel konfrontiert. Sind die Vereinten Nationen für diesen Nahostkonflikt überhaupt noch das Forum angesichts dieser Geschichte?
Nun, das wird vielleicht werden die Historiker eines Tages beantworten. Ich glaube, im
Augenblick. Was sagen Sie als Akteur heute?
Ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube, wir haben keinen anderen Ort, an dem erst einmal grundsätzliche Prinzipien, auch internationales Recht, humanitäres Recht, das Kriegsrecht, aber auch Menschenrechte in dieser klaren Form vertreten werden, dass ein Generalsekretär, nicht nur Antonio Guterres, sondern auch alle seine Vorgänger in solchen Konfliktsituationen immer ins Kreuzfeuer geraten und auch sehr viel Kritik bekommen, ist erstmal nicht unbedingt ein Urteil, sondern es ist ein Phänomen, wie verschiedene Konfliktparteien versuchen, ihre Positionen zu beziehen. Fakt ist, die Vereinten Nationen stellen in unserer Welt heute eine Richtschnur dar, wie sich die Menschheit vor Konflikten schützen kann und dass ein Generalsekretär in diesem Augenblick versucht zu vermitteln, aber auch internationales Recht einzufordern, den Schutz von zivilen Bevölkerung, ob das nun in Gaza oder in Afghanistan oder Sudan ist, ist, glaube ich, für viele noch eine Hoffnung, dass wir eine Institution haben, die in diesem Augenblick für das Recht von Menschen auch bereit ist, sich in diesen Konflikt einzubringen.
Aber er wird ja selber persönlich und auch strukturell als Organisation in Frage gestellt von Israel?
Nun, ich glaube, wir erleben ja tagtäglich, ob das jetzt in unserer politischen Realität und im Alltag in einem Land wie Deutschland ist, dass Politiker, dass Positionen immer kritisiert werden. Ich würde alle noch einmal darauf hinweisen, dass letztlich die Kritik an denjenigen, die sich versuchen, für eine Lösung einzusetzen, vielleicht nicht unbedingt die richtige Kritik ist. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass in einem Konflikt es sehr unterschiedliche, sehr extreme Positionen gibt. Wer steht für die Menschen ein, die im Augenblick überhaupt keine Stimme haben? Wer versorgt Menschen, damit sie überhaupt noch überleben können? Jeden Tag im Augenblick liefern die Vereinten Nationen an 100 Millionen Menschen Nahrungsmittel, damit sie überhaupt noch etwas zu essen haben. Wir arbeiten in den extremsten Orten der Welt, wo Politik versagt hat, wo Sicherheitspolitik versagt hat. Es ist manchmal eine sehr traurige Arbeit, aber es ist eine enorm wichtige Funktion. Und ich hoffe, dass die Welt sich in diesem Augenblick noch einmal darauf besinnt, warum wir die Vereinten Nationen 1945 gegründet haben. Wir vergessen oft, was dazu geführt hat.
Also Israel geht zu weit.
Wissen Sie, ich kann jetzt in vieler Hinsicht diesen Konflikt kommentieren. Ich beziehe mich hier auf die Position des Generalsekretärs. Er hat von Anfang an, seit dem 7. Oktober, die Angriffe auf Israel schärfstens verurteilt. Es ist eine brutale und in keiner Form zu verteidigende Form des Terrorismus gewesen. Und er verurteilt auch, dass nun über 2 Millionen Menschen in einem Streifen namens Gaza bombardiert werden, keine Nahrungsmittel haben, keine Stromversorgung haben, humanitäre Hilfe nur bedingt überhaupt in den Gazastreifen reinkommt. Das menschliche Leid, das im Augenblick von der zivilen Bevölkerung tagtäglich erlebt wird, ist mit die Realität, die auch ein Generalsekretär ansprechen muss.
Das heißt, er meint das inhaltlich so oder liegt es auch daran, weil er eben als Repräsentant einer großen Organisation, wir haben darüber gesprochen, über die Mehrheitsbindung dort, eben diese Mehrheitsmeinung, die es dort herrscht, Israel geht zu weit, auch repräsentieren muss?
Ja, und vor allem, er bezieht sich ja hier nicht auf seine eigenen oder persönlichen Ansichten, sondern es gibt internationales Recht. Dieses Recht wurde sehr oft auch zum Beispiel bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine immer wieder zitiert. Wir können nicht mit unterschiedlichen Maßstäben in einer Weltorganisation Konflikte beurteilen oder verurteilen. Entweder wir
Aber haben Israel will sich verteidigen Norm. Nach der Attacke vom 7. Oktober. Das ist die Argumentation, die auch viele Völkerrechtler für nachweisbar halten.
Herr Krüger, ich bin kein Völkerrechtler und von daher werde ich mich auch jetzt nicht in einem juristischen Sinne dazu äußern. Meine Antwort auf Ihre Frage ist eine ganz klare Antwort. Es gibt internationale Normen, die auch in einer Kriegs- und Konfliktsituation beachtet werden müssen von allen Kriegsparteien. Es ist die Aufgabe der Vereinten Nationen, auch wenn sie dadurch enorme Kritik erst einmal auf sich zieht, die internationale Gemeinschaft immer wieder dazu aufzurufen, wir müssen das Prinzip Menschlichkeit auch in den extremsten Situationen nicht vernachlässigen und nicht vergessen.
Zeigt Ihnen diese enorme Kritik an den Vereinten Nationen, an diesem Gedanken des Multilateralismus, dass dieser lebt, dass dieser vielleicht auch überlebt oder dass der extrem unter Druck, vielleicht sogar in Gefahr gerät?
Natürlich, eine Organisation wie die Vereinten Nationen muss sich immer wieder der öffentlichen Kritik, aber auch letztlich einer Beurteilung stellen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, bei der Generalversammlung im September diesen Jahres war die gesamte Welt wieder hier in New York. Es laufen tagtäglich Verhandlungen im Sicherheitsrat, in der Generalversammlung. Ich glaube, auch in diesem Augenblick, wo die Vereinten Nationen natürlich damit ringen, mit so vielen Konflikten ihre Aufgabe erfüllen zu können und auch geschwächt ist, zum Beispiel Finanzmittel, die nicht bereitgestellt werden, es sind in vieler Hinsicht bei den humanitären Appellen im Augenblick meistens nur 20-30% der Mittel, die überhaupt bereitgestellt werden. Wir sind im Augenblick in einer Situation, wo wir Nahrungsmittelrationen in Jemen, aber auch in Afghanistan und in Myanmar kürzen müssen. Das sind Menschenleben, die letztlich nicht mehr gestützt und gerettet werden können, weil wir natürlich auch nicht die Möglichkeiten manchmal haben, in der Form zu handeln, wie es die Welt von uns erwartet. Es ist ein komplexes Gefüge und vor allem, es ist ein Spiegelbild unserer Welt heute. Die Vereinten Nationen sind kein separates Gefüge, sondern sie spiegeln das wider, was sich in unserer Realität im Augenblick abspielt.
Sagt Achim Steiner, der Chef des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.